In der heutigen Episode philosophieren wir über.
Ich erwarte schon, dass du dann bald mal einen Spiegel-Bestseller landest.
Ich in New York-Bestseller, was Spiegel-Bestseller? Also ich will dich eigentlich in New York Times-Bestseller direkt neben der John Grisham oder was auch immer. Also auf Amazon bitte die Prozessphilosophen 10 eingeben. Ihr bekommt keine 10%, aber es wird lustig. Amazon wird sich wundern.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder zurück, die drei Prozessphilosophen. Heute mit einer besonderen Episode mit einem Gast. Aber ihr müsst euch noch ein ganz kleines bisschen gedulden. Ich starte wie immer mit unserer legendären Frage. Christoph, wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. Ich bin schon gespannt auf unseren neuen Gast. Matosch, wie geht's dir?
Oh, ich freue mich. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier gleich unsere Gast vorstellen darf.
Dann mach doch. Intro unseres Gastes.
Sehr gut. Also, unser Gast ist eine vielseitige Führungskraft mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Business Transformation Consulting, Softwareentwicklung, Systemimplementierung sowie Führungsposition bei der Bundeswehr 11 Jahre. Er hat als Teamleiter, Engagement Programmmanager und Unternehmenslösungsarchitekt für viele Projekte gearbeitet. In diesen Projekten war er für den gesamten Projektlebenszyklus verantwortlich, von der Entwicklung einer Lösung und dem Verkauf über die Erstellung eines methodischen Ansatzes, Design, Implementierung und Test bis hin zur Rollout der Lösungen. Darüber hinaus hat er Beratungsangebote während ihres Lebenszyklus von der Definition über die Bereitstellung bis hin zur Aktualisierung verwaltet und war für ihre Einnahmen verantwortlich. Er hat viele Rollen gehabt. VP of Global Consulting bei eGraphics, Leiter der Global Process Mining, CEO Center of Excellence der Software AG, Director bei Capgemini Advisory, Leitung des EA-Angebots für das US-Unternehmen und weitere Führungspositionen bei Software AG, IDS, Share und Accenture. Zuvor war er als Offizier der Reserve und in aktiven Dienst der Bundeswehr tätig. Außerdem betreibt er den, und jetzt kommen wir dazu, What's Your Baseline Podcast, in dem er und sein Co-Moderator seit 2021 Enterprise-Architekturen und BPM entmystifiziert. Und seit, jetzt muss ich nachschauen, eine Woche plus minus ist er ein großartiger Buchautor, von einem Buch, die heißt, also ich habe alles das ausgesucht, Successful Architecture Implementation. Und ich dürfte dieses Buch einmal durchlesen. Liebe Roland, willkommen bei uns.
Wow, jetzt hast du dir aber einen riesen Aufwand gemacht und ChatGPT dazu genötigt, meine englische Bio in Deutsch umzudingster. Good job, Matosch. Eigentlich hätte es ja mir geschmeichelt und genügt, wenn du gesagt hättest, oh, wir haben einen vierten Prozessphilosophen HC heute im Call. Aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Danke für die Einladung.
Moin Roland. Aber Matosch, du hast es, glaube ich, das erste Mal durchgelesen, oder?
Ja, ich hab mit Roland zufällig telefoniert davor. Das ist nicht so, dass wir uns nicht gehört haben.
Ja.
Und dadurch, dass ich sein Buch durchgelesen habe, habe ich ja so ein bisschen der Prozess miterlebt hat, zumindest der Endphase, sagen wir so. Und ich weiß, wann dieser Buch offiziell da war und wo er seine Autorenbeschreibung in Amazon nicht hatte. So, was ich jetzt gemacht habe, Roland, war kein ChatGPT, einfach der komplette CV von dir von Amazon in DeepL rein. Fertig.
Da bin ich jetzt beeindruckt, ob deine technischen Qualitäten, Matosch.
Stark. Roland, wie geht's dir?
Ah, soweit ganz gut. Es ist Montag, es ist kurz vor Mittagessen, werden wir das aufnehmen, meiner Zeit. Ne? Ich bin ja hier in Northern Virginia mit dem Front-Row-Seat zur... Nein, ich will jetzt nicht zu politisch werden. Lass mich einfach die beiden Worte Shitshow sagen und dann hören wir mit dem Thema auf. Und freue mich, bei euch zu sein. Also gut. Und ich habe noch eine Woche... für die es wissen wollen, eine Woche, bis das Buch rauskommt, Matosch. Du warst ein bisschen zu früh. Es ist nochmal ein Pre-Order.
Auch die digitale oder die digitale ist schon da?
Das digitale ist ein Pre-Order und da ich über Amazon gehe, machen die kein Pre-Order für die Bücher. Aber es ist alles hochgeladen, prima, alle grünen Checks durch. passt schon. Und im Übrigen nochmal danke, Matusch, dass du einer von den 18 tapferen Leuten warst, die sich freiwillig dazu gemeldet haben, da meine Musings sich zu Gemüte zu führen und ihr Feedback zu geben. Das war sehr hilfreich.
Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. So, Roland, kommen wir doch dazu, dass du uns erzählst, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein Buch zu schreiben?
Wissen wir eigentlich wie diese Influencer, so Sternchen, unbezahlte Werbung, wegen der Namensnennung? Spaß.
Daniel, ich gebe dir dann 3% vom Umsatz, wenn jetzt nach diesem Podcast,
dass dann wer weiß, wie geht. Easy, easy.
Matisch, um zu deiner Frage zu kommen. Willst du die lange oder die kurze Geschichte
hören? Die lange, wir sind im Podcast.
Ach, damn.
Kurze okay. Geschichte kannst du dir irgendwo anders lassen.
Naja, also es fängt damit an, und wir nehmen ja nicht mit Video auf, sonst würden die Leute ja sehen, wie alt ich bin.
Das sehen die in deinem Podcast.
Ach so. auf jeden Fall mache ich die Geschichte hier ja schon ein bisschen länger. Und irgendwann stellt sich ja die Frage, was bleibt denn von einem über? Ja, das war so die erste Geschichte, also was man so schön auf Neudeutsch Legacy nennt. Nicht, dass ich denke, dass Prozessmanagement oder Enterprise Architecture eine Legacy sind, aber egal. Das war so die Überlegung, okay, was mache ich denn da jetzt? Das andere ist, 2021 habe ich, nachdem ich durch zwei Domains durchgegangen bin, doch dann allen Ernstes What's Your Baseline dann mal richtig gestartet. Ne? Das war jetzt im Mai, also ungefähr vor 4 Jahren, und habe angefangen, Artikel zu schreiben. Aus dem Hintergrund, weil ich immer wieder die gleichen Fragen von Kunden gehört habe. Oh, wie mache ich denn dieses? Oh, wie mache ich denn jenes? Und ganz ehrlich, es ist natürlich nicht der Kundenschuld. Es wird ein bisschen langweilig auf Dauer, immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen. Und ich kann mir vorstellen, das geht euch drei ganz genauso. Also habe ich da Artikel geschrieben. Irgendwann wurde ein Podcast raus. Das hat JM ungefähr, ich denke mal, 0,3 Millisekunden gekostet, bis er dann Ja gesagt hat, als ich ihn gefragt habe. Und das Artikelschreiben ist dann ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. So, dann habe ich irgendwann letztes Jahr habe ich gelesen, dass das durchschnittliche Businessbuch ungefähr 50.000 Worte hat. Und dann dachte ich mir, wie viel hast du denn geschrieben? Und naja, was ist, wird vielleicht 20.000 sein oder sowas. Dann habe ich alle Artikel genommen, so wie sie waren, in Google Doc reinkopiert. Und dann waren es 43.000 Worte. Und dann dachte ich, ach, die 7, die schreibst du ja noch einen halben Nachmittag. Naja, im Endeffekt muss ich alles nochmal überarbeiten, weil so Sachen wie, oh, wie wir im Artikel von letzter Woche gelesen haben, ne, das funktioniert natürlich bei einem Buch nicht. Und mein Denken hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Dann habe ich dann doch nochmal 30.000 mehr Worte geschrieben. Und am Schluss hat das ganze Ding dann 75.500 Worte gehabt. Also war ein bisschen Aufwand, aber allen Ernstes habe ich dann so im September letzten Jahres angefangen, das Ganze dann zu überschreiben. Und dann hat es ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich dann halt einen Draft hatte, ein Manuskript hatte. Habe dann im Dezember nach tapferen Mitstreitern gesucht. Matusch war einer davon. Und im Januar fing es dann an mit Überarbeiten und Feedback. Und das war dann von Roland, du hast diesen Topic komplett vergessen. Ne? Ergänzt das noch. Was mich dann dazu geführt hat, 2 Seiten über meine Vorhersagen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Schauen wir mal, wie sich ja meine Vorhersagen bewähren werden.
Also du wirst auch eine von der die Treffen sein. Also so Nostradamus und sowas. Ronald, der Nostradamus des PPM-Universums.
Ich hab eine nette Quote reingeschrieben, die sagte, predictions are hard, especially when the future is involved. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie sich das dann bewährt. Bis hin zu, nee, Roland, da hast du einen Fehler gemacht, das ist sachlich nicht richtig, ändere das. Bis hin zu, du Roland, das ist kein Englisch, lern doch mal Englisch. Also es war so die ganze Bandbreite an Feedback. Und das Ding habe ich dann im Februar abgeschlossen. Und dann fing der ganze andere Krams an mit Hochladen und x-mal Grafiken austauschen, weil sie nicht gescheit gedruckt haben und was auch immer. Es war auf jeden Fall ein Spaß.
Apropos Drucken, das ist tatsächlich etwas, was mich neben, sagen wir so, der Inhaltlichen am meisten fasziniert hatte. Und ich glaube, das ist ja vielen nicht klar. Und ich habe nur zufälligerweise, ich glaube, vor vorletzte Woche auf eine Buchveröffentlichung hier in München. Und es ist schon sehr disruptiv, was man da machen kann, weil wie druckst du dein Buch? Also kannst du vielleicht zu dem Prozess etwas sagen? Weil ich finde es einfach faszinierend, was Amazon da gemacht hat.
Also es ist nicht handgemalt hier im Büro, ne? So wie die Mönche vor hunderten von Jahren, sondern ich nutze ein Print-on-Demand. Aus verschiedensten Gründen, und der Hauptgrund ist Bequemlichkeit, um es ganz ehrlich zu sagen, bin ich mit Amazon gegangen. Also für die es interessiert, es nennt sich Kindle Direct Publishing. Amazon hatte eine Firma gekauft, die sie dann halt umbenannt haben. Und die erlaubt dir, Sachen zu publizieren, entweder als E-Book, also im EPUB-Format, oder halt als gedrucktes Buch. Und es ist Print on Demand. Das gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Und für mich war halt attraktiv nicht nur die Reichweite von Amazon. Ich habe irgendwo gelesen, dass Amazon ungefähr 80% aller E-Books über Amazon verkauft werden. Also wenn du da nicht bist, hast du was verpasst. Aber der Hauptgrund ist, ich muss kein Gedöns machen, muss ich nicht zum lokalen Drucker gehen und 200 Kopien von dem Buch irgendwo hinter mir stapeln und dann adressieren.
Ich wollte gerade sagen, macht es ja voll einfach in der Logistik, oder? Ja. Und mal auch wie viel muss man vorfinanzieren? Weil das, was ich so im Kopf hatte, war, dass man doch schon ein bisschen was an Geld in die Hand nehmen muss, damit man so ein Buchding auflegen kann, publishen kann.
Also das teuerste ist, sich ISBNs zu kaufen. Also die internationale Standardbuchnummer. Ja. Und das habt ihr sicherlich gelesen, häufiger mal als Highway Robbery bezeichnet, ne? Weil, kurze Quizfrage, was denkt ihr denn, was eine einzelne ISBN kostet? Und als Hintergrund dazu ist, es ist ein Monopol pro Land. Es gibt eine Firma pro Land, die das dann halt verwaltet. Und ich hatte damals geguckt, was es in Deutschland kostet und was es hier in Amerika kostet. Preislich hat sich das nicht viel genommen. Was denkt ihr denn, was eine ISBN kostet? Komm, Christoph, du hast bestimmt eine Meinung dazu.
Christoph googelt schon, wann er das nächste eigene Buch schreibt. Nachdem du das jetzt in den Flow in den Kopf gesetzt hast.
Das ist so wie Prozess Wizard in Action. Oder
keine Ahnung, $100 oder so?
125. So, dann das nächste Paket, was er hatten, waren 10 ISBNs. Was kosten denn 10 ISBNs, Daniel, ohne zu googeln?
900 vielleicht.
300.
So, also, und das nächste. Aber das ist in der Musik auch so. Also es ist jetzt nicht nur im Buchverlag so. Das ist in der Musik, wenn es darum geht, nach GEMA zu mustern und quasi so eine Radioanalyse zu schalten, damit du es ins Radio bringen kannst. Ich habe quasi 2018 oder 2019 ein Label gekauft, das ist genau das Gleiche.
Ja, und was ich gekauft habe, ist das Paket für 100 ISBNs. Das hat dann $600 gekostet. Also da finde ich schon die
Bandbreite. Da kannst du Christoph ein paar abgeben.
Genau, du musst, also Christoph, wenn du ein Buch schreiben möchtest, ne, es wird einen grünen Kopf haben und ein kleines B in der Ecke, ne, aber wie du dann siehst, hinten steht dann drauf, what's your baseline publication, Christoph? Du bist mehr als eingeladen dazu. Das ist die einzigen Kosten, die du hast, Daniel, zu deiner Frage. Der Rest ist kostenlos. Was passiert ist, Amazon kalkuliert die Druckkosten. Pro Seite zahlst du dann 0,012 Cent in Schwarz-Weiß. Und dann machst du halt dann selber die Rechnung. Es muss dann eine Seitenanzahl, die durch 4 teilbar ist, sein. Bla, 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 bla.
Dann ja, aber bei deinem Lebenslauf, Ruhe, also das fällt ja nicht auf, das ist ja Portokasse.
Nee, das stimmt nicht. Er hat sehr viele Tiere zu
das stimmt.
Ernähren.
Ja. Ja, das stimmt. 2 Hunde, 2 Katzen, 7 Hühner, ne? Eine Frau, die will auch noch was essen, also von daher. Ja. Nee, aber jetzt mal ganz ohne Flachs. Also die Druckkosten sind ein paar Dollar. Das ist wirklich nicht das Ding. Und von dem, was dann Listenpreis minus Druckkosten, Amazon nimmt beim Printbuch 40% und die restlichen 60% sind Royalties für den Autor. Und für die 40% machen sie das ganze Shipping, das Drucken, die Abrechnung, der ganze Kram. Da habe ich nichts mit zu tun. Und das ist natürlich sehr convenient.
Jetzt hau mal eine Prediction raus. Wie viel wirst du verkaufen?
42.
Ja, höchstens. Ich hoffe, nein, ernsthaft. Also das Durchschnitts-Non-Fiction-Buch verkauft ungefähr 1000 Kopien über die Zeit. Ne? Und das sagt dir dann auch, wenn du, was mache ich, $14 pro Buch, pro Printbuch. Die PDFs oder die EPUBs sind weniger an Royalties. Das ist ein etwas anderes Ding. Dann machst du mal die Rechnung. Ne? Allein die Zeit, die ich reingesteckt habe, sagen wir mal, ich verkaufe 1.000, dann sind das $14,000. Das ist kein guter Stundenlohn. Also ich mache es nicht wegen des Geldes.
Wenn das abgehoben.
Ja. Es ist mehr so Personal Branding. Das war so eine Überlegung. Wie positionierst du dich? Das ist natürlich Werbung für What's Your Baseline, ne? Wo dann die Überlegungen sind, wo will ich denn eigentlich mit What's Your Baseline hin? Ne? Also werde ich denn dann zum und offiziell bin ich das sogar, ein Verlag in Deutschland. Ne? Und dann kann ich natürlich sagen, ja klar, ne, was kommt als nächstes? Ich schreibe schon an meinem zweiten Buch, ne, das ist schon ein Viertel geschrieben, also von daher Serientäter. Christoph, du bist eingeladen, der Martin hatte eine Idee, Martin Holling hatte eine Idee, ein Buch zu schreiben, der GM wird ein Buch schreiben, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, der wird ein Kinderbuch über BPM schreiben, das ist seine Idee. Ein Kinderbuch über BPM, ne? So nach dem Motto, erklär's doch mal einem Dreijährigen, was du da machst. Cool. Ist approved von meiner Frau, die findet das eine super Idee. Und GM hat da irgendeinen Illustrator an der Hand. Blablabla. Also das wird dann alles irgendwie im What's Your Baseline Publishing dann enden.
Das passt doch super zu unserer Podcast-Folge, die wir vor 2 Wochen hatten, als es darum ging, ab wann sollte man Prozessmanagement lernen oder ab wann
ist Kindergarten.
Na, wir haben in der Grundschule begonnen, das wäre, oder im Gymnasium wäre schon ganz gut, Schule allgemein.
Ja, Matusch und ich hatten die Diskussion letzte Woche genau darüber. weil, Spoiler Alert, in der nächsten Episode von What's Your Baseline haben wir den Matusch als Gast. Und wir reden dann über BPM Education in Auswärts. Ja, für die Matusch mal in Englisch hören wollen.
Genau. Also dem es nicht genug ist, meine schlechte Deutsch zu hören, kann sich meine schlechte Englisch nochmal anhören. Aber es war richtig cool und es hat richtig Spaß gemacht, auch mit JM zu reden. Ich meine, ich habe ihn schon mal gesehen, aber so in Podcasts und so weiter war das schon doch was anderes.
Ja, JMs Deutsch ist auch nicht so gut.
Nee, war überhaupt nicht vorhanden. Ich glaube, genau. Japanisch ist besser, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Japanisch ist definitiv besser, aber da hätten wir beide natürlich dann ein wenig ins Klo gegriffen.
Gut, aber dann, ich meine, der Prozess fand ich auch sehr faszinierend, wie der Buch dazu kommt. Was mich jetzt aber interessiert ist, warum hast du dich entschieden quasi oder was ist Teil von dem Buch, was du so quasi spoilern kannst? Also was ist eigentlich die Zielsetzung von deinem Buch? Was wirst du damit verändern? Mhm. Wer wirst du treffen und wann kommt die deutsche Version?
Alles. Ja und ja. Also das Buch selbst, was ich gemerkt habe, ist, es ist ein Delta da für Leute, die die Capability aufstellen wollen. Sei das jetzt IT-Architektur, sei das jetzt Prozessmanagement oder alles irgendwie drin, weil meiner Meinung nach ist es alles die gleiche Chose. Ja, du musst, eine Organisation hat eine Architektur. Punkt. Und die ist entweder geplant oder die ist organisch gewachsen. Und du siehst mich jetzt gerade Airquotes machen. Aber du hast eine. Und was ich gesehen habe, ist mehr als genug, ist, dass Leute ein Tool kaufen und sagen, gib mir dein überteuertes Tool, gib mir die Lizenzen und dann geh weg. Und das sind dann meistens die Prozesse, die Projekte, die dann in die Hose gehen. Ja, weil dann hast du keine Einführung dabei, dann hast du dir keinen Kopf drüber gemacht, welche Ziele du hast, dann hast du keinen Kopf drüber gemacht, wie du denn die Show laufen lassen sollst, ne? Also was sind deine Rules of Engagement, wie bildest du Leute aus, welche Rollen hast du und der ganze Kram. Also das fehlt komplett. Und das ist so, denke ich, das Gap, was ich halt gesehen habe, ne? In unseren Kunden und über die ganzen verschiedenen Jahre, weil die sagen alle, ja, dein Tool, nicht nur das überteuert, das ist auch Visio on Steroids und jetzt mach dich mal weg und gib's mir billiger. Ne? Und dann siehst du schon, dass es irgendwann auf dem Regal endet und Stopp ansetzt. Ja. Mehr als einmal habe ich das gesehen.
Aber gab es da in der Richtung noch nichts? Also gab es da noch kein Buch zu?
Ich habe nichts gefunden.
Oder liest du keine Bücher von anderen Autoren?
Psst, Matusch verrat hier nicht die Geheimnisse. Nein, ganz ernsthaft, ich habe natürlich so ein bisschen Recherche betrieben. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie Jahre und Jahrzehnte dran verbracht hätte, aber ich habe nichts gefunden. Was du siehst, sind Bücher, die entweder auf einem 30.000-Fuß-Level hochtrabend über BPM und EA schwafeln, wie wichtig das doch ist und überhaupt, aber keinen Praxisbezug haben. Oder du siehst dann die BPM, DMM, CMM, was auch immer für eine Buchstabensuppe, ne, du dann hast, die dann irgendwie sagen, ja, das ist jetzt das super Wichtigste. Oder du siehst dann irgendwelche Knöpfchenkunde. Ne? Oh, kauf mal ein Tool, was weiß ich, was auch immer für ein Tool du hast. Und so machst du jetzt deine Prozessautomatisierung. Aber was mir gefehlt hat, war eigentlich dieses ganze Drumherum, um zu sagen, warte mal, um das wirklich zu machen, du brauchst ja ein Tool, was irgend so einen Solution Lifecycle mit eingebunden ist. Ne? Von herausfinden, wo du eigentlich Änderungen machen willst, über ein Solution Design, über die Implementierung, weil da gibt's ja dann auch nochmal einen Unterschied zwischen was war designed und was ist eigentlich implementiert worden. Mit dem Loop zurück in dein Enterprise Baseline Repository, ne, damit dann der Nächste, der die Analyse macht, sagt, oh ja, das haben wir ja schon gefixt. Bis hin dann zum, wo du die Prozesse laufen lässt und du dann natürlich mit den Prozessen interagieren willst, wenn irgendwas in die Hose geht, bis dann wieder zurück in der letzten Phase, wo du dann halt misst und Analyse machst, Process Mining, Test Mining, der ganze Krams, um zu sagen, oh ja, wie compliant sind wir denn? Machen denn die Leute, was sie sollen? Und da findest du vielleicht dann wieder die eine oder andere Idee, um den Prozess zu verbessern.
Ja, also wo ich definitiv bei dir bin, ist, dass wir keine aktuellen Bücher haben oder sehr wenige, würde ich sagen, die so in diesen allgemeinen Bereich gehen, wie soll man überhaupt heutzutage BPM einführen. Es gibt viele Bücher von, sagen wir so, vor 20 Jahren, die halt viel über Management gelernt haben. Ich meine, das war früher auch eine Management-Disziplin, wo man viel über diesen 90-Grad-Shift und wie die Organisation verändern werden soll. Und ich meine, mindestens Hälfte der Bücher waren eigentlich so. Und man hat gelernt, dass wir das nicht so einfach können. Also wir können nicht zur Firma kommen und sagen, du musst jetzt alle deine Abteilungen einfach erstmal stilllegen, komplett anders das machen, prozessorientierte Organisation und dann startest du mit BPM. Das, ich meine, haben wir gelernt, dass es schwierig ist und es sind fehlen uns so ein bisschen Bücher. Also ich glaube, dass wir sehr viele technische haben mittlerweile, also sowas wie du halt Tool A nutzt oder Tool B oder wie du Prozessorchestrierung machst, wie du vielleicht Prozessmining machst und so weiter, aber es gibt halt keine, die sagen, okay, wenn du ein Unternehmen hast, worauf sollst du achten? Und ich meine, du hast ja auch sowas wie die Struktur von Architekten und sowas beschrieben und wie man das eigentlich zusammen hat. Eine Frage, weil die habe ich schon mehrmals bekommen. Ab welcher Größe der Unternehmen braucht man einen Enterprise-Architekt?
Naja, wie ich vorhin sagte, jedes Unternehmen hat eine Architektur. Entweder geplant oder gewachsen. Wobei ich jetzt denke, dass wenn du jetzt ein Startup bist mit drei Hanseln, da ist vieles ad hoc. Also du brauchst schon so eine gewisse Mindestgröße. Aber ich sag mal, wenn du meinetwegen die Zwei-Pizza-Regel hast, ne? Also wenn dein Team größer ist, als dass du die mit zwei Pizzas füttern kannst, dann denke ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dir mal Überlegungen machen solltest, okay, wie standardisieren wir denn? Was machen wir eigentlich? Wer tut was? Ne? Statt irgendwie nur zu sagen, okay, jeder ist Mädchen für alles.
Was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir diesen Unterschied zwischen, sagen wir so, Europa, ich würde nicht Deutschland sagen, sondern Europa und USA. Was ich in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren erlebt habe, ist, wir gehen sehr viel in agilen Welt. Früher war das Wasserfall, wir haben halt diesen Wasserfall-Bashing und alles, aber wir hatten damals ziemlich gute Architekturen, weil ich meine, das war Teil von dem Wasserfallmodell, dass du auch Architektur machst, dass die Entwürfe da sind, Pflichten, Lastschiff, alles Mögliche. Und es ist dazu gekommen, ich meine, der Agilität war da erstmal, Agilität ist deswegen gekommen, damit wir schneller Ergebnisse erzielen. Aber es hat sich so irgendwie herausgestellt, dass man das ein bisschen missbraucht hat auf sowas wie, lass uns einfach in zwei Wochen egal was machen. Und dass diese Rolle irgendwie so ein bisschen, also die sich auf Qualität, auf Architektur und sowas fokussieren, dass die ein bisschen verschwinden und dann wundern sich die Projekte, die Kunden und so weiter, dass jetzt die Qualität nicht da ist und dass viele Projekte einfach dann gegen Wand fahren. Ist das ähnlich in USA oder gar nicht?
Das ist so ein Pendel, was du siehst. Das ist so meine Prognose zu dem Thema. Ich glaube, hier in Amerika ist es noch viel schlimmer. Also ich mache dann immer den ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, In Europa, wenn du ein Haus bauen willst, ne, oder ein Hotel bauen willst oder was ich einen Wolkenkratzer bauen willst, dann gehst du natürlich hin und gehst zu einem Architekten und sagst, mal mir mal oder zeichne mir mal die Ansichten, zeichne mir mal den Elektrikplan und den Floorplan und den ganzen Krams. Das Äquivalent hier in USA ist, oh, let's hop in our pickup truck, go to the big box store, buy some 2x4s and hammer and nails and start hammering. Und das ist halt dann, wo du sagst, okay, das ist das komplett andere Extrem, wo du sagst, da ist nichts dokumentiert oder wenig dokumentiert, dann landet es in irgendeinem SharePoint, ne, was vielleicht zum Zeitpunkt, wo das da gespeichert ist, sogar richtig war. Aber wenn dann einer ein Jahr oder zwei Jahre später dann hinkommt und sagt, was habt ihr da gemacht? Und dann findest du vielleicht auch ein paar Zeichnungen da drin, die sind natürlich komplett veraltet und stimmen gar nicht der Realität entgegen. Und das ist natürlich das Hauptproblem, wenn ich dann höre, und ich hätte einen Kunden, eine Bank hier, eine große Bank, da bin ich hingegangen und gesagt, welches Architekturtool nutzt ihr denn? Und der Mensch hat mich angegrinst und sagte, Whiteboards? Und ich so, hm. Ja, und das ist natürlich dann, da hast du natürlich keine Sustainability mit drin. Aber ich denke, es ist halt so ein Pendel. Auf der einen Seite hat es halt Wasserfall und alles muss dokumentiert und alles muss irgendwie berechnet sein und abgenickt von 25 Leuten und, was natürlich Zeit kostet. Und du hast natürlich dann dein Ziel verpasst, weil es zu lange dauert. Und auf der anderen Seite hast du halt dann die Hauruck-Cowboys, die gar nichts machen. Und ich denke, irgendwann wird sich das dann halt in der Mitte irgendwo einpendeln. Und um den Gedanken vielleicht fertig zu machen, ich hatte einen Agile Coach, mit dem ich mich unterhalten habe, als ich damals bei der kleinen Auditfirma gearbeitet habe, die im Übrigen entgegen deiner Einführung nicht Capgemini war. Und der sagte, nee, wenn du da so ein Design-Dokument hast, natürlich, das ist ein Produkt von Agile. Dann machst du eine User-Story und sagst, musst halt entsprechend das Design entsprechend kreieren oder die Dokumentation oder was auch immer ihr da festlegt. Und das ist halt auch in einem der Kapitel, ich rede, wie du weißt, ich rede über Governance, Process Governance, Org Governance, und da gibt es ja eigentlich zwei Kreise, wenn du so willst. Zum einen musst du sagen, okay, wie passt denn diese ganze Architektur Arbeit in das größere Bild? Ja, und da könnte natürlich Agile reinkommen, also wenn wir über Lean Portfolio Management und so ein Zeug reden. Aber du musst natürlich dann auf der kleinen Seite, ne, wenn der Christoph dann auf das Projekt gestafft wird, dann was ist dann die erste Frage, die der Christoph hat? Ja, was willst du denn, was ich tue? Ja, also du musst dann auch auf der Seite dann sagen, okay, hey, Christoph, du hast die Rolle als, was weiß ich, Prozessmodellierer oder als QA-Person oder als Release-Manager, dann musst du natürlich vorher definiert haben, was soll denn der tun und was sind denn dann Erfolgssachen, damit der Christopher weiß, dass er seine Arbeit richtig gemacht hat.
Mhm. Spannend. Christopher, hast du Frage? Nicht, dass ich dir halt keine Frage zulasse.
Ich möchte widersprechen, Matusch, weil du hast vorher, wie du die Frage gestellt hast mit Wasserfallprojekten und Scrum oder agilen Projekten, hat das so gewirkt, als würden agile Projekte die Projekte an die Wand fahren und als hätte das immer schon bei Wasserfallprojekten funktioniert.
Ja, wollte ich nicht.
Ich behaupte nämlich, dass es ist halt projektabhängig. Und ich glaube, wenn es sauber durchgeführt wird, gibt es tatsächlich kein Schwarz oder Weiß, sondern richtig gute Unternehmen machen da den richtigen Mix. Also idealerweise nimmt man doch von beiden einfach das Beste.
Hey Christoph, soll ich deine Bubble jetzt mal ein bisschen zerstören? Aus meiner Sicht ist es vollkommen wurscht, welche Methode du nimmst. Weil was ich sehe in Projekten, da messen die Unternehmen Projektperformance an so Sachen wie, oh, wie viele Trainings haben wir durchgeführt? No? Oder wie viele Leute haben wir denn onboarded? Das ist absolut nicht wichtig. Was Unternehmen vergessen zu messen ist, tut der Daniel in seiner Rolle als Accountant, ne, 6 Monate nachdem wir das neue Accounting-System angefangen hat, performt er besser. Und das findet in Organisationen nicht statt, weil was machen sie denn? Dein Projekt ist fertig, Dankeschön, geht mal alle schön heim, ihr kriegt jetzt ein neues Projekt, ne, schönen Tag. Und niemand guckt überhaupt, dieser Business-Benefit realisiert ist. Und dann frage ich mich, ja, dann ist es doch vollkommen wurscht, wie du das lieferst. Wenn du im Endeffekt noch nicht mal nachguckst, ob es erfolgreich ist oder nicht.
Ja, manchmal willst du auch nicht nachgucken.
Und das beginnt in Wirklichkeit schon damit, dass man sich gar nicht anschaut, was der Endnutzer haben will oder wo er eventuell besser sein könnte, sondern dass die Finanzverantwortliche entscheiden, ja, wir nehmen das Tool, weil das ist leistbarer oder wie auch
oder,
immer.
Ja, oder irgendeiner hat halt ein neues Tool entdeckt, ne, am Wochenende beim Surfen und sagt, das ist ja genau das, was wir brauchen. Und dann spielt er halt eine hohe Rolle in IT und damit ist es als der Standard gesetzt und dann kriegst du das halt.
Ich hab da einfach das Gefühl, Roland, dass viele von den Führungskräften, und ich meine, die wechseln sehr häufig, damit eigentlich deren Legacy in Unternehmen quasi haben wollen. Weißt du, du schreibst dein Buch und die wollen sagen, ich war der, der diesen Tool eingeführt hat. Und deswegen versuchen die immer so einen großen Projekt auf Land zu ziehen, etwas zu migrieren, etwas aufzubauen, weil damit können die wieder nächsten Treppchen machen oder die jetzt etwas transformiert haben. Und ob das jetzt sinnvoll oder sinnlos ist, das ist, glaube ich, erstmal zweitrangig.
Also ich hatte ja mal so eine Rolle. Matusch, was denkst du denn, was die durchschnittliche Stehzeit in so einer Executive-Rolle ist?
Hier 3 Jahre.
Anderthalb.
Wie?
Anderthalb. Was machst du denn in anderthalb Jahren? Was ist denn da deine Legacy? Du guckst hin, guckst nach irgendwelchem low-hanging fruit, ne, oder irgendwelche ganz knallharten Lücken. Also so wie jetzt, als ich die Rolle hatte, ne, wo wir sagten, was machen wir denn da für einen Unsinn mit Training? Ne, also wir schicken da einen hin, der dann für 2 Tage gegen Geld irgendwie faselt. Das ist ja absolut nicht Stand der Dinge. Also haben wir dann unsere University aufgebaut mit E-Learning und Schnick und Schnack dazu. Wenn du willst, ist das meine Legacy bei dem Hersteller. Und wir haben das Professional Service Angebot geändert, ne? Also haben dann richtig Offerings definiert und den ganzen Kram. Bis dann, dass die PE-Firma gesagt hat, oh ja, alles gut, wir machen keine Professional Services mehr, du kannst gehen. Das machen jetzt alles Partner. Was ist denn deine Legacy? Ne? Also jetzt in meinem Fall ist es halt die University, die wir aufgebaut haben, aber also du kriegst auch nicht viel
gebracht. Jetzt kannst du aber damit ihm angeben, weißt du?
Das stimmt. Solange es Ron nicht gegen die Wand fährt und verschlimmbessert. Ein schönes deutsches Wort.
Richtig.
Aber der Punkt ist, ich kann damit angeben, natürlich. Aber der Punkt ist der, dass du, in welcher Rolle du auch immer bist, immer nur punktuell irgendwelche Änderungen reinmachst. Und dann kommt das nächste Regime und die haben ganz andere Ideen und schon geht das in eine ganz andere Richtung. Also was fehlt, ist so eine durchgehende Strategie, eine gewisse Standfestigkeit, um zu sagen, okay, das ist, wo wir unser Unternehmen hinbringen wollen. Und deswegen haben wir halt jetzt in mehreren kleinen Schritten hier und da und da und da dann eine gewisse Konsistenz. Und das sehe ich halt nicht.
Aber Roland, ich kann dich beruhigen, auch nach 3 Jahre Projektlaufzeit und mehrere Millionen Projektkosten, wenn die eine Person geht, wird 2 Wochen später alles von A auf B gedreht.
Ja, bin there, done that. Ich
kann mich angesprochen fühlen.
Ja, bin there, done that. Das ist.
Aber das glaubst du, dass diese langfristige Planung eigentlich wenig stattfindet?
Oh, ganz einfach. Das ist jetzt, ohne superpolitisch zu werden, unser kapitalistisches System. Wonach wirst du denn gemessen? Du wirst nach deinem nächsten Quartal gemessen. Oder nach deinem Jahr. No? Und dann hast du ja Sachen, wenn du jetzt von einem Toolvendor hingehst, die werden nach ARR gemessen, also nach Annual Recurring Revenue. Oder um genau zu sein, wie viele neue Kunden hast du denn geworben, um das zu machen? Und wenn du es nur von der einen Brille her siehst, ne, Neukunden mit ARR, dann fällt natürlich alles andere hinten lang. Ne? Beratungsumsatz, der ist einmalig. Ne? Oder
ein Sparpotenzial.
Die Valuation von Unternehmen im Toolbereich, ich trete jetzt kaum auf die Füße, ist, die ist höher, wenn du kein Professional Services hast. Weil der Punkt ist ja, das hast du ja im Kopf von den Leuten und die Leute können ja gehen. Ne? Also willst du es ja in deinem Tool haben, in deinem Produkt entsprechend. Ne? Oder das traditionelle Lizenzierungsmodell, wo du sagst, okay, du verkaufst eine Lizenz und verkaufst Maintenance hinterher. Das willst du ja auch nicht. weil es ja EAA ist ja dein neues Wundertier. Und da bin ich mir ganz sicher, dass in den nächsten paar Jahren dann vielleicht irgendeine neue Sache kommt und auf einmal werden Unternehmen dann rumflippen und werden dann halt nach dem Neuen alles umändern. Aber im Endeffekt sind es die Zahlen, um die Frage zu beantworten, Daniel.
Aber spannende Frage, also bist du in diesem ganzen Game relativ tief drin und guckst dir teilweise auch andere Tools an, also so ein
UiPath,
ja, die Aktie?
Ja. Aktien.
Hast du eine Meinung dazu?
Ich habe eine Meinung dazu, was andere, also ich arbeite ja nicht bei einem Hersteller, deswegen ist ja...
Nicht mehr, oder?
Deswegen
kannst du es ja rausholen.
Ja.
Schieß los.
Ich betrachte wohlwollend, wo die Reise von verschiedensten Herstellern hingeht. Um es mal einigermaßen neutral zu sagen. Ne?
Lass uns mal konkret werden. UiPath, 90% eingebrochen vom Alltime, also 85% eingebrochen vom Alltime Hall, was ja quasi so RPA überall eingeführt, in allem Großkonzern, Center of Excellence, in der sogar die amerikanische Behörde und.
Ich sehe kein RPA hier. Schlicht und ergreifend. Okay. Ich sehe kein RPA. Die Leute wollen nicht von Big Brother überwacht werden. Das Gleiche hast du mit Task Mining. Ich habe jetzt heute gesehen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, hat Ares Software AG eine neue OEM/Partnership mit Process Maker verkündet und dann gibt es jetzt Ares Task Mining. Ich sehe es einfach nicht. Die Leute wollen es nicht. Process Mining ist noch relativ neutral. Und das ist alles eine Vertrauensfrage. Wenn ich jetzt der RPA-Vendor oder Task-Mining-Vendor bin und sag, du Daniel, vertrau mir, ich interessiere mich nicht dafür, ob du während deines Tages dann bei Amazon was kaufst oder deine Bankgeschäfte machst. Das filter ich raus. Also ich traue dem nicht. Und das sind ganz viele Leute, die das nicht wollen. Und da rede ich noch nicht mal von irgendwelchen Gewerkschaften und Unions und sonst was. Ich rede vom Individuum.
Was ist dann der...
Das ist ja die lustigste...
Was ist dann der Trend in den USA? Also was ist das, was geht von den gesamten Methoden in BPM-Universum? Was ist das, was geht und was ist das, was dir fällt?
Also alles, was blinkt. Also wenn du kleine Ameisen auf deinem Bildschirm laufen hast und du siehst, dass Transaktionen irgendwie laufen, das geht immer. Also Automatisierung ist ein großes Thema hier. Ich sehe ein bisschen ein Pickup mit Analyse, wo du sagst, okay, wir müssen mehr effizienter werden, wo du dann Tools wie was ich, Alphabet und Orbis und sowas für den IT-Bereich einführst, damit wir da unsere Kosten in den Griff kriegen. Ich sehe einen leichten Uptick für Prozesssachen, mit großen Sachen getrieben von Process Mining. Und dann sehe ich aber auch, dass sich zum Beispiel der große Fisch in dem Markt schwer tut, weil sie sagen, oh, Celonis ist viel zu teuer, da kriegen wir nicht den ROI raus. Und dann gehen sie halt zu anderen Herstellern. Aber im Prinzip sehen sie den Benefit von Process Mining, um zu sagen, okay, du hast halt jetzt, wie ich immer sage, du hast halt jetzt ein Dashboard in deinem Auto. Du siehst, wie schnell du fährst. Du siehst, ob wir gut fahren oder nicht. Die sind halt nur nicht gewillt, eine Million und mehr auszugeben dafür. Und ein Jahr lang ein Projekt zu haben, um riesen Integrationen zu machen. Sondern, und das so habe ich es halt bei Graphics verkauft, zu sagen, hey, lass uns kein Jahresprojekt machen, das Ganze ist neu für dich, lass uns lieber ein 4- oder 5-Wochen-Projekt machen. Mhm. Dann haben wir einen kleineren Scope, dann machen wir das, du siehst Resultate. Wir können immer in einem Nachfolgeprojekt, in der zweiten, dritten Iteration zu sagen, okay, wir gehen jetzt ein bisschen tiefer, genau in diesen Punkt rein, wenn es dich interessiert. Und schwupp, hast du in dem Jahr nicht ein großes Projekt gemacht, sondern du hast 12 kleine gemacht. Mhm. Und damit hast du natürlich dann, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, Momentum aufgebaut, wo du dann sagst, okay, ein Erfolg nach dem nächsten, oh ja, jetzt verstehen wir das besser, jetzt gehen wir in einen anderen Bereich, in einen anderen Prozessbereich. Jetzt haben die Leute Erfahrung damit, die wissen jetzt, was es ist, die können es selber machen. Weil das ist ja auch so ein Ding, wenn du ein Hersteller bist, dann willst du ja nicht auf ewig bei einem Kunden bleiben. Du willst sicherstellen, dass du erfolgreich dein Tool eingeführt haben. Aber das Interesse, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da zu bleiben, ist ja dann auch nicht da. Ne? Weil wenn du beim einen Kunden bist, kannst du dich beim anderen, dem anderen Kunden helfen. Ne? Das ist natürlich anders,
wenn du... Aber dadurch ist auch Risiko... Ja, aber dadurch ist auch Risikobereitschaft für, sagen wir so, diese kleinen Projekte viel höher, oder? Weil du sagst, naja, ich lasse das lieber 2, 3, 4, 5 Wochen probieren und wenn das nicht klappt, dann gehe ich irgendwo anders hin. Und du hast diese entweder kleine Erfolge oder kleine Misserfolge, wo du sagst, naja, war doch nicht gut, wo du halt bei uns eher 1,5 Jahre bei Auswahl bist.
Du nimmst das Risiko raus, da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Du sagst auch, für die ersten Projekte, lass den ganzen Quatsch mit den technischen Integrationen. Sprich mit deinen IT-Jungs, die sollen dir einfach eine CSV-File geben. Oder 2 oder 3 oder 5, was auch immer. Ne? Und dann gehst du hin und dann bastelst du, in einem Fall von der Bank, wo ich das hier gemacht habe, dann bastelst du dein Datenmodell. Also ich nutze ein Tool namens Nime, ist ein Open-Source-Tool. Und dann habe ich habe einen 34-Inch-Monitor und das ganze Ding war voll. Also das Ding habe ich dann The Beast genannt, weil die dann auch irgendwelche Kalkulationen haben wollten, was auch immer. Ne? Und dann sage ich einem, also wir waren 3 Leute auf dem Projekt, dann sage ich zum einen Senior Consultant, hey, aktualisier doch mal das Ding. Und er hat es erstmal voll verweigert, sagt, nee, das ist dein Ding. Ne? Und wo hast du es denn, dass der Senior Consultant zum VP sagt, nee, ich mach das, ich mach du das mal. Aber der Punkt ist, ich habe ihm mal vollkommen recht gegeben, der Punkt ist, es ist relativ risikolos. Ne? Mhm. Weil was hast du denn verpasst, wie du sagtest? Ne? Du hast was gelernt in den 4 bis 5 Wochen. Ne? Und in dem Fall mit der Bank war es dann so, dass dann der Mr. Bigwig gesagt hat, ja, das ist eine Technologie, die wir in unserem Unternehmen haben wollen. Macht weiter, Jungs. Ne? Das wird jetzt eine der Standardsachen.
Hast du eine Theorie, warum das in Deutschland, Europa nicht so funktioniert?
Nee.
Schade.
Mangels Einblick, ne, dahin. Also wir haben
ich nenne das immer eher Mangels an Wertschätzung für Software, ne? Weil dadurch, dass du in USA doch große Riesen hast, wie Facebook, Google, was auch immer, wissen die, dass durch Software kannst du eigentlich sehr erfolgreich sein. Und ich weiß nicht, warum das hier, also hier macht keiner mit dir ein 5-Wochen-Projekt. Also wenn, dann 2 Tagen, und auch dafür brauchst du schon Freigaben. Also du brauchst 5 Wochen, um 2 Tage freizugeben, nicht wie in USA, weißt du? Ja. Und das ist halt genau das, wo man sagt, okay, also wir verschwinden so viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, ob wir überhaupt so ein Mini-POC machen, wo man, sagen wir so, bei euch das genau andersrum machen, wo man sagt, okay, lass uns die 5 Wochen probieren, dann sind das 2, 3 Leute, aber dann wissen wir, ob das hilft oder nicht.
Ja, dann hast du halt, was ich, 30.000, 40.000 Dollar rausgehauen dafür. Und das ist halt die Kosten, die du halt dann dafür hast. Ja. Ende Gelände. Ne? Ich glaube, es ist eine kulturelle Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, meine Söhne wohnen in Österreich und Deutschland. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie viel flexibler, Christoph, ich bin jetzt nicht am Einschleimen, aber wie viel flexibler und offener die Ösis sind im Vergleich jetzt zu Bürokratie. Banale Dinge, kriegt da einen Führerschein umgeschrieben, obwohl es irgendwelche Abkommen zwischen Deutschland und Virginia gibt. Ne? Also mein Sohn kann dir da Höllengeschichten erzählen. Oder im Moment pinkt er da hin und her zwischen der Landesregierung, die seinen amerikanischen Highschool-Abschluss anerkennen soll, und die sagen, ja, da haben wir doch nichts mit zu tun. Da musst du zum Studienkolleg Köln gehen. Und das Glück ist, dass er genau zwischen Köln und Düsseldorf wohnt. Ne? Und dann spielt er da Ping-Pong. Und der hat mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf. Der hat sich jetzt bei der TU Wien beworben. Ne? Und bei ein paar Unis hier in Amerika, aber das ist natürlich finanziell nicht gerade interessant. Ne? Und dann sitzt er jetzt da und wartet drauf, dass er halt von der TU irgendein Ding bekommt, weil Los Schnarchnassos in Germania kommen halt nicht aus dem Puschen. Ja, also das ist kulturelle Dings. Damit hat sich im Übrigen gerade die Umsatzzahlen für die deutsche Übersetzung meines Buches auf 0 reduziert.
Das stimmt nicht. Weißt du, weißt du, was wir für Feedback bekommen? Mhm. Immer wenn wir halt so auch hier über die Prozesse, wo der Christoph letztes Mal über Excel-Prozesse und sowas geschimpft hat, also immer wieder halt so diesen kurzen Nachrichten, so als boah, als wäre das mein Projekt. Weißt du? Die fühlen sich damit abgeholt. Ich glaube nicht, dass das so ist. Mal mit dem Roland rede ich nicht, weil er jetzt sowas gesagt hat, sondern halt genau das habe ich erlebt. Genau das und genauso. Ich habe mich sowas von bei euch gefühlt.
Ja, also, nee, jetzt mal ganz ohne Flex, aber um deine Frage zu beantworten. Also jetzt ist erstmal nächste Woche Montag oder wann auch immer diese Episode rauskommt. Am 24. kommt das Buch hier raus in Englisch. Kommt raus als E-Book, kommt raus als Paperback.
Am 20. kommt der Podcast.
Ja, dann hey, wunderbar.
Das ist eine Einleitung.
Viermal schlafen und dann ist es da. Du kannst es, das ist auch noch ein Vorteil von Amazon, das kriegst du natürlich in verschiedensten Ländern. Also das wird dann nicht aus Amerika irgendwo hingeschickt, sondern die haben da halt eine Druckerei in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Polen, Australien, Japan, Kanada und USA. Ich glaube, das waren alle Länder, wo es am 24. erscheinen wird. Und dann gibst du das, da gibt es so einen Cost Calculator bei Kindle Direct Publishing ein und das rechnet dir da gleich um. Da sagst du, okay, dein Hauptmarktplatz ist Amazon.com. Das Buch wird $33.99 kosten. Ich wollte halt originell sein mit der Idee, dass es eigentlich am 3. März startet. Das hat dann nicht geklappt. Und dann rechnet dir den Schnickschnack gleich um. Was kostet das dann in Euronen, in Kronen?
Aber Roland, wir haben letzte Woche so eine neue Kategorie eingeführt, so Prozess der Woche, also ein positiver und negativer Prozess. Das klingt so, als wäre da für diese Buchpublishing könnte es, sagen wir mal, dein Amazon-Publishing-Prozess so positiver Prozess der Woche werden, oder?
Genau, und der Negative von seinem Sohn, damit. Die Schule sich anerkennen zu lassen.
gut, dass wir drüber gesprochen haben. Der Prozess.
Ja, wir müssen ein bisschen unsere Kategorien einhalten.
Ja. Daniel, der Prozess ist da. Ne? Also Amazon hat das schon irgendwie definiert, aber als First-Time-Author musst du eine ganze Menge lernen. Weil dann ist natürlich die ganze Sprache ist anders. Ne? Also ich wusste vorher nicht, was ein Imprint ist. Ne? Das bin ich jetzt, ne? Weil ich habe ja ISBNs gekauft. Der Imprint ist der Verleger. Ganz offiziell. Dann musst du. Je nachdem, wie dick dein Buch ist, kannst du dein Templates runterladen, um dein Cover zu machen. Dann musst du ein bisschen was über Grafikdesign wissen. Dann haben sie zwar so einen Covergestalter da, was auch immer. Ne? Dann musst du ein Tool finden, das dann die Formatierung richtig macht. Ne? Weil dann gibt es da bestimmte Vorgaben für. Dann habe ich Gott sei Dank ein Tool gefunden, was das automatisch macht, wo ich also im Prinzip nur auf einer Webseite eingetippert habe. Und das hat es mir dann formatiert. Also da ist schon eine gewisse Lernkurve da. Ne? Beim zweiten Mal ist alles einfacher. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ne? Jetzt weiß ich, wie schrecklich die Grafiken im Schwarz-Weiß-Manuskript aussehen müssen, damit sie einigermaßen gescheit drucken. Ne? Und. Also da ist schon eine gewisse Lernkurve da. Aber die Hürde ist natürlich deutlich geringer, als wenn du dann zum alteingesessenen Drucker gehst, der gar nicht mit dir reden will und stoffelig ist und.
Ja, ne? Also definitiv. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Disruption, wie Spotify irgendwie in der Musik kam, dass auf einmal wirklich Leute selber ihr Buch publishen können. Ich glaube, das war ja vor 10 Jahren, 20 Jahren noch unvorstellbar.
Buchhersteller-Mafia hat das alles unter sich gehabt.
Das stimmt nicht, Daniel. Die erste Idee, das Buch zu schreiben, hatte ich 2005 mit Randolf Schütte. Ne? Mit dem war ich auf einem Projekt bei der Bunten Wehr. Und da gab es dann schon
Print ja, aber dass Land. Du so easy das publishen kannst, meine ich.
Ja, dass du nicht über Springer oder was auch immer gehen musst, ne?
Ja. Aber das ist Halsabschneiderei. Also, wenn du eine gewisse Audience hast, denke ich, dass Self-Publishing das Bessere ist. Weil du gibst im Prinzip dafür, dass du dann die ihren Verlagsnamen drauf machen. Und ich habe mit einigen Verlagen gesprochen. Du kriegst 10% Royalties. 90% behalten die. No, und dann gibt es das Konzept von Autorenkopien und bla bla bla. Da kriegst du einen kleinen Discount. Also wenn das Buch ein paar 30 Taler kostet, kriegst du es für ein paar 20.
Bei Amazon. Ja, aber Roland, ich erwarte schon, dass du dann bald mal einen Spiegel-Bestseller landest.
Ich in New York-Bestseller, was Spiegel-Bestseller? Also ich will dich eigentlich in New York Times-Bestseller direkt neben der John Grisham oder was auch immer. Hey, oder so. J.K. Rowling und der Roland Wolt.
Ihr habt das im Griff, macht euren Geldbeutel auf und kauft ein paar Bücher.
Ne? Genau, jetzt kann man etwas veröffentlichen, was überhaupt nicht stimmt, aber es wird halt mindestens lustiger. Also auf Amazon bitte die Prozessphilosophen 10 eingeben. Ihr bekommt keine 10%, aber es wird lustig. Amazon wird sich wundern. Das war das Erste. Zweite, ich glaube, wir müssen noch Deal machen, Roland, wie viele Bücher dürfen wir verlosen? Aber ganz, ganz wichtig für alle Zuhörer, wenn jemand von euch eine persönliche Widmung von Roland haben will, schreibt uns. Er schickt alle 1000 Kopien, die er verkaufen will, unterschreibt er und verschickt er persönlich auch mit so einem Foto, wie er, sagen wir so, seine Hühner da halt hält, weil der hat ja 7 davon.
Oh, mit den Hühnern wird es schwierig, aber gerne. Gerne, ne? wenn ihr also wirklich, ich meine, ich würde anraten, dass ihr euch das E-Book kauft, weil das hat die bunten Grafiken drin und nicht schwarz-weiß. Obwohl du natürlich dann, das ist ein kleines Freebie, ich habe so 3 Freebies mit dem Buch dabei, ne? Du kriegst alle Grafiken als PDF zum Runterladen, ne? Weil dann sagen die Leute, das ist viel zu klein, ich kann das nicht lesen. Ne? Und dann sagst du, dann mach halt die PDF auf deinem 34-Inch Monitor auf, dann geht's. Und dann kriegst du noch ein kleines Worksheet, kannst du runterladen. Zur Toolauswahl und du kannst noch einen kleinen Tracker runterladen in Notion für den Content-Import, den du hast. Also einfach, um mal ein bisschen zu starten zu bekommen. Das sind aber so die kleinen Freebies, die es mit
dem. Du bist ein Fuchs.
Aber ja, ja, das macht er schon, das macht er schon gut. Aber weißt du, was spannend ist? Also Christoph, wenn du das bei ihm bestellst, weißt du, über diesen die Prozessphilosophen 10, dann bekommst du ein persönliches SBPM-Diagramm.
wenn's der Christoph malt, handgemalt.
Die rollen mal alle eure Prozesse, wenn ihr wollt. Egal, BPM, DMN, CMN, alle Buchstaben, die ihr kennt, kann er.
Es sind ja Gott sei Dank nur 26. Aber mal allen Ernstes, Matosch, du und ich haben da schon drüber gesprochen. Also wenn ihr so einen kleinen Book Giveaway machen wollt, 3 Kopien, ne, macht da, was auch immer, wie ihr da die Bedingungen macht. Ich stelle euch 3 Kopien zur Verfügung, gebt die natürlich gerne her. Ich würde mich sehr gerne über eine Review freuen, weil was ich gelernt habe, ist, dass bei Amazon Reviews quasi die Währung sind für Selbstautoren, Selbstpublisher dazu, ne? Damit du halt entsprechend ein bisschen Visibility bekommst.
Mega lieb von dir. Dann können wir unter unseren 5 Zuhörern 3 Bücher verlosen. Da freuen wir uns sehr.
Stimmt doch gar nicht.
Okay. Na, wir wollen jetzt mal nicht so ein Oversales betreiben wie die anderen Podcaster.
Von den 5 genau, sind 3 wir, oder, Daniel?
Die gleiche Idee hatte ich eben auch. Family. Ne? Family. Also gewonnen haben das Buch der Christoph, der Matsch und der Daniel. Herzlichen Glückwunsch.
Nein, wir haben ja genug Zuhörer. Cool.
Na dann.
Der Matosch fühlt sich gleich angegriffen. Ja, klar. Ich bekomme genug Feedbacks. Ich weiß nicht, was mit euch zwei ist, aber ich kann mich nicht beschweren.
Feedback zur letzten Folge bekommen, dass die Leute meine Theorie mit der Banane unterstützen und dass das nicht nur mich aufregt. Das hat mich, das war wirklich eine Genugtuung.
Ja, ich
das war der sinnloseste Prozess, den ich je gehört habe.
Mich wundert vielmehr,
was Abstand.
Mit Christophs Krampf war da passiert ist, ob er noch gesund ist. Ne? Das war die schwierige Frage, die ich hatte.
Druck wurde abgelassen. So Leute, jetzt lassen wir uns nicht die Folge extrem in die Länge ziehen. Die Leute sind schon an ihrem Ziel angekommen. Der Arbeitsweg ist geschafft. Kurz noch, underrated, overrated.
Roland.
Overrated, reine Toolauswahl. Ich kaufe ein Tool und das löst alle meine Probleme. Underrated, Kommunikation in unserer Disziplin. Ne, weil ich denke, wir müssen viel mehr miteinander reden. Es muss mehr Podcasts, Bücher und sonstige Sachen geben, damit das gute Wort verbreitet wird.
Mega.
Wir haben eigentlich voll vergessen zu fragen, wie viel AI dein Buch geschrieben hat.
Null.
Also wie viel hast du wirklich selber gemacht?
Aber. Null. Ich habe alles geschrieben. Handgemalt, 380 Seiten. Aber ich nutze
Roland-AI.
Ich werde AI nutzen, um es in Deutsch zu übersetzen, weil ich mag nicht nochmal 75.000 Worte schreiben.
Christoph.
Overrated. Ich sag Bernhard overrated Task Mining, weil ich tatsächlich, ich möchte tatsächlich die wissenschaftlichen Studien dazu sehen, dass wenn ich Task Mining über einen längeren Zeitraum einsetze, dass sich dadurch dass ich meine Prozesse so verbessern kann, dass sich Mitarbeiter wohler beim Arbeiten fühlen, dass der Umsatz steigt, solche Dinge. Und underrated sind Expertenmeinungen wie unsere.
Was?
War heute sehr viel, ich finde heute haben wir sehr viel nachhaltigen Content rausgebracht. Sollen sich mal die Zuhörer zum Herzen nehmen. Sehr schön gesagt, Christoph.
Stark. Matosch?
Underrated. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig übersetze, aber das habe ich auch letztes Mal gesagt. Deswegen finde ich das von Roland sehr cool. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr Communities bauen sollen, viel offener sein müssen und viel mehr in Austausch gehen sollen. Egal, ob das jetzt Podcast, Meetup, Konferenz, was auch immer ist. Dass wir das am meisten brauchen. Und wir brauchen die Offenheit dafür, dass die Leute sich nicht einsperren und eigene interne Communities bauen. Und outrated ist, dass viele Projekte viel zu lange brauchen, bis die überhaupt diesen Prüf oder diese Probezeit eigentlich bekommen, was ich nicht cool finde. Das ist meine persönliche Meinung. Daniel.
Top.
Ich schließe mich euch einfach an. Wir machen jetzt die Folge nicht so viel krass länger. Ihr habt ganz gute Punkte genannt. Deswegen würde ich sagen, liebe Zuhörende, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Gebt dem Roland eine Chance mit seinem Buch, kauft es, gibt ein Review ab und dann freue ich mich, wenn ihr wieder nächste Woche einschaltet. Vielen lieben Dank aus dem Podcast-Studio Matusch, Roland, Christoph und meine Wenigkeit Daniel. Ciao, ciao.
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 Bis bald.